for Brazil people. And now in season 15. Presented by 3B Games. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken Generali KG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 8. Gast in Season 15 ist Thomas Raab, Erfinder des Willibald Adrian Metzger, der auch mal Spekulationen aufklären darf, Singer, Songwriter, Sportler, Kabarettist und damit ein absoluter Wunschgast. Lieber Thomas, servus und herzlich willkommen. Hallo, bei mir im Studio.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja.
Kabarettist bin ich nur zwangsweise, weil die Leute bei den Lesungen lachen, oft an Stellen, wo es gar nicht vorgesehen war.
Und, ja. Ich glaube, wie lange ist her? 6 Wochen, oder? Circa, dass du Katus.
Ja, genau, 30.
gelesen hast.
30. August und 1. September war das.
Genau, war eine wunderbare Veranstaltung. Da habe ich dich gesehen. Ich kenne dich natürlich. Was du nicht mehr wusstest, steig mal so ein. Ich durfte beim Wirtschaftsblatt einer der ersten sein, der deine CDs rezensiert hat.
Du kennst
hat.
Mich eigentlich irrsinnig lang schon.
Ich weiß irrsinnig alles.
Gut, genau, weil diese CDs waren ja eine Lebensbeichte quasi, ja.
Das war, wann war denn das? Anfang der Nullerjahre muss das gewesen sein, oder?
Ja, Anfang der Nullerjahre. Aber meine ersten Lieder habe ich schon geschrieben mit 16. Mhm. Ich bin in einem sehr konservativen Haus aufgewachsen und mein allererster Song, den ich geschrieben habe, hat geheißen Jetzt sind wir älter geworden. Also 16-Jähriger. Okay. Und dann bald mal Nummern übers Sterben und so halt wirklich eher schwarze Musik. Ja. Und dann später natürlich schon freudvoller, aber so habe ich halt angefangen.
Jetzt spiel mal doch einmal irgendwas ein, was du damals komponiert hast.
Ja.
Du bist mein Sonnenaufgang, nun liegt hinter mir die Nacht. Jeder Schritt, den ich gemacht hab, hat mich zu dir gebracht. Mein Sonnenaufgang ist das, was hier wacht.
Wow, Leiwand, ich kann mich gut erinnern. Thomas, was haben wir da gehört gerade?
Ja, das war Sonnenaufgang, eine Nummer, die ich für meine Frau geschrieben habe. Also wo ich gewusst habe, sie wird meine Frau damals, und ja mittlerweile, sind wir 24 Jahre zusammen. Ja.
Ist doch schön. Und hat die Nummer dazu beigetragen, dass sich das Ganze dann für dich gut entwickelt hat?
Ja. Aber ja. Wie reagiert ein Mensch, wenn jemand eine Nummer für dich schreibt? Also das ist so von peinlicher Berührtheit bis, ich weiß nicht, was ich sagen soll, bis ich habe da die schlimmsten Erfahrungen damit gemacht.
Ich dachte
als Schüler immer, dass es die Damen antörnen könnte, wenn ich ihnen ein Gedicht rezitiere, und habe dann wirklich, von Hesse was auswendig gelernt und den Frühlingsspaziergang, solche Sachen, ja, Cyrano de Bergerac, ja, ein Kuss, wird man doch einen Kuss zum Diebe, ja, das kannst du dir vorstellen, als 16, 17-Jähriger, na, peinlich, ich habe sie alle verjagt. Ja.
Also die Quote möchte ich bei mir wirklich auch nicht wissen, deutlich unter 50 auf jeden Fall, aber es war für meine, mir hat Spaß gemacht, das ist die Hauptsache,
und ich glaube, die auch. Ja, mir auch, ja.
Die auch, ja. Man kennt dich ja vor allem, ich habe sie anmoderiert, für den Willibald Adrian Metzger. Der Metzger. Wir senden die Folge jetzt am Montag. Am Samstag hat es irgendwas auf Servus TV gespielt, das man auch in der TVT nachschauen kann bei Servus TV. Reden wir mal ganz aktuell über das, was man
da noch schnell nachschauen kann. Ja, da war der zweite Teil der Neuverfilmung. Also es gab ja schon für die ARD 2 Filme mit Robert Palfrader.
Genau.
Das war wunderbar. Der ORF hat sie dann aber nicht übernommen quasi. Der hat das, weil das eine ARD-Produktion war. Mhm. Die haben das nur eingekauft zur Ausstrahlung, aber wollten es nicht weitermachen, warum auch immer. Obwohl wirklich die Einschaltquote super war in Österreich. Vielleicht war es auch trotz, weil das nur die ARD gemacht
super.
Hat. Ja. Was weiß man ja. Und dann war das eigentlich gegessen. Und erst vor 3 Jahren wieder bin ich in Kontakt mit Heinrich Ambrosch von der Satellifilm gekommen, und der hat die Idee super gefunden, das neu aufleben zu lassen. Und ja, wir hatten riesiges Glück, weil Servus TV, der Frank Holderit, hat total gern die Metzger gelesen und hat sich nicht zweimal bitten lassen.
Ja. Also auch wirklich super.
Mit Simon Schwarz auch, ist natürlich eine Top-Besetzung, ja, weil das ist ein Publikumsliebling. sieht total und
ja, freut mich sehr. Auch super. Ja. Das heißt, du hast so eine Face-Off-Geschichte gemacht oder die so wie Travolta Cage, wo sie den Kopf tauscht haben. Irgendwie ist jetzt der Simon Schwarz, der Ballverrader und der Metzger. Ja, du hast schon dein Kopfkino irgendwie.
Ja, irgendwie schon. Also ich versuche ja niemanden in meinen Kopf reinzulassen, weil sonst kann ich nicht mehr schreiben. Also meine Metzger, der hat auch irgendwie kein Gesicht, der hat mir so ein Wesen, das sich ständig verändert, so mit mir selber, so wie ich selber bin, ja. Der Ballverrader war natürlich vom Typ her, da haben viele gesagt, der passt zum Metzger, ja. Der Simon Schwarz, den ordnet viel jetzt nicht so ein, aber er hat so diese Temperatur des Metzgers, er spielt so gutmütig und auf vielen Fotos schaut er fast aus wie der Mundl-Sackbauer. Und das freut mich dann auch irgendwie, wenn der Metzger in diese Richtung geht, ja.
Ich muss da noch einen Namen reinbringen, den Thomas Mraz.
Ja.
Er hat nämlich mich einmal angesprochen, er kennt mich. Ich habe gesagt, ich kenne dich auch, aber woher kennst du mich? Er hat gesagt, er hat mal bei der Wiener Börse gearbeitet, was ja sehr, sehr leibend ist.
Und was hat er gemacht bei der Wiener Börse?
Nein, der war im Marketing und hat so Werbeunterlagen auch gemacht, war kreativ irgendwie als Designer von Unterlagen.
Okay, vor der Schauspielkarriere.
Vor der Schauspielkarriere.
Interessant,
ja. Na, ein leibender Kerl. Ich habe so viel Lachen müssen
lustig, mit
dem wirklich, in der Folge. Ja. Werde ich in den Shownotes auch noch verlinken. Liebe Grüße an den Thomas und der spielt ja auch in der neuen
Serie. Genau, der spielt den Ermittler, den Major Senekovic. Also das ist der Nachfolger von Prosperschil. Ich habe im vierten Roman jetzt gar einen riesen Fehler gemacht. Also ich habe den Prosperschil umgebracht. Und das ist echt schrecklich. Ja. Ich habe das so bereut nachher. Ich habe dann wirklich so E-Mails bekommen. Was fällt mir ein? Und so herab und so. Und du kannst ja nicht da wie bei VW oder woanders eine Rückholaktion starten, weißt du, wo du die Bücher wieder einsammelst.
Oder wie beim Bobby Ewing unter der Dusche damals, ne, bei Dallas, der hat dann drei Staffeln später wieder gelebt, der Bobby Ewing.
Ja, genau.
Weiß nur, wer geträumt hat.
Genau. Hast du Dallas geschaut? Was
ich habe Dallas geschaut, voll. Richtig, ja. Habe ich länger aufbleiben dürfen. Das war immer Montag, Sport am Montag und dann der Army.
Und hat es sich versaut? Hat es sich, was gemacht mit dir?
Hast du dann gewusst, du willst mit Geld was machen? Ja, schon, das hat mich, also jetzt, wo du sagst, das kann schon ein Early Route gewesen sein. Ja, genau. Aber vor allem das länger aufbleiben als Kind.
Ja.
Ja, ich musste alles schauen, ja.
Okay. Ja,
war ich gut.
Hast du Geschwister?
Eine Schwester.
Okay. Und die ist die älter oder jünger?
Die ist 2 Jahre jünger.
Durfte die denn auch oder warst du privilegiert als der Bub, der
Nein, schaut? Also ich habe verhandelt und sie hat mitgelutscht quasi.
Okay,
Das war immer das Privileg der Kleineren. Ja, die haben dann die Verhandlungsergebnisse für sich gleich mitgenommen.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob die so intuit war in das.
Ja, viel Fernsehen durften wir nicht in meiner Kindheit. Das war so wirklich ganz, ganz ein strenges, behütetes Gut, Fernsehen, ja.
Metzger hätte schauen dürfen, wenn es das schon geben
hätte. Immer, ja. Und ich weiß genau, immer beim Heinz Konrads, ja. Da hat mein Vater, der war ja katholischer Priester, bevor er meine Mutter kennengelernt hat und dann ein bisschen Antiquitätensammler, darum auch der Metzger wahrscheinlich nach seinem Tod, hat einen alten Beichtstuhl also für eine Einzelperson im Wohnzimmer an der Wand stehen gehabt zum Sammeln, ja. Und der ist oft in der Mitte des Teppichs gestanden. Und ich bin herumgelaufen, da ist gleichzeitig Heinz Konrad gelaufen auch und ich bin gestolpert und habe am Beichtstuhl eine Karte übers Auge gekaut. Und der Heinz Konrad im Schwarz-Weiß-Fernsehen war plötzlich Farbe, weil ich habe es rot gesehen. Ja.
Wahnsinn. Weißt du, warum die Arschkarte Arschkarte heißt beim Fußball?
Weil es von hinten rausgezogen wird, oder nicht?
Ja, weil es früher Schwarz-Weiß-Fernseher wirklich die Farben nicht unterscheiden konntest. Ja. Und von der Brusttasche war es die gelbe und von der Popstasche
war es... Ich müsste eigentlich wissen, weil ich weiß es nicht mehr. Ja.
Dann machen wir den kleinen Schwenk gleich genau jetzt. Sportstudium.
Ja.
Ein paar Worte dazu.
Da muss ich auch ein bisschen ausholen. Nicht gut?
Oh ja, schon. Nein, ich wollte jetzt nur verbal das ausholen irgendwie.
Ja, ins Kopfkino. Na, ich bin ja recht streng erzogen aus konservativem Elternhause und habe Klavierunterricht gehabt und habe das auch geliebt am Anfang. Dann später musste ich und dann Tanzschule habe ich verweigert und hatte einen guten Freund in der Schulzeit, den Hans Pivato, und mit ihm haben wir dann zu Eye of the Tiger, Rocky in seinem Kammerl unten haben wir quasi mit Handeln und irgendwas so halt trainiert und wollten halt richtige Männer werden, gell? Rambo im Kino geschaut und so. Und da hat sich für mich so das erste, da war ich 16, der Zugang zu Sport für mich erst hergestellt, ja.
Du wärst aber eher Ivan Drago gewesen, ein bisschen, oder?
Glaubst du? Nein.
Na, schon. Nein, also, schon. Nein. Nicht?
Nein, glaube ich nicht. Da wär ich zu große Memme, zu feig, wahrscheinlich, ja.
Um den
oder zu versöhnlich, die Haltung zu versöhnlich möglicherweise.
Da schaut euch dann das Foto an, liebe Leute. Also Dolph Lundgren at its best, ja.
Und dann war eben, hat mein Vater Mathematik studiert, aber es nicht zu Ende gebracht, ja, nicht geschafft. Und ich war halt dann ratlos nach der Matura zum Bundesheer und habe ich in Mathematik zu studieren angefangen, ja. Und wollte unbedingt Sport dazu studieren, weil mich diese Bewegung, ich war richtig gierig auf Bewegung, habe aber dreimal gebraucht für die Aufnahmeprüfung. Erst beim dritten Mal habe ich es geschafft. Mhm. Beim ersten Mal bin ich durchgerasselt in Gerätturnen und Wasserspringen. Dann habe ich ja Gerätturnen und Wasserspringen trainiert. Der Jürgen Richter, damals Wasserspringer und so, hat mit mir geübt. Bei der zweiten Aufnahme bin ich durchgeflogen in Gerätturnen und Wasserspringen. Ja, genau das gleiche wieder, ja. Weil der Köpfel vom 3 Meter weil der einfach ja versaut war.
Ich glaube, den hätte ich auch nie zusammengebracht.
Und dann, und das war ein total schönes Studium, wirklich, weil die Menschen ganz anders sind. Ein irrsinnig lockeres Studium. Ich glaube auch das einzige Studium, Lehramt, wo du wirklich von früher Minute an den Schülerinnen und Schülern dran bist, weißt du, wo du im Turnsaal stehst. Mhm. Wenn ich mich erinnere, in Mathematik habe ich erst im zweiten Studienabschnitt zum ersten Mal bin ich von der Klasse gestanden. Wenn du da drauf kommst, als Mensch, du bist ungeeignet für Kinder, du hältst das nervlich nicht aus, ja, dann was machst du denn dann? Bist im zweiten Abschnitt, ja, okay. Studierst das fertig und wirst dann in die Schule entsandt. Und da beginnt schon das Problem unseres Schulsystems ein bisschen.
Also treue Hörerinnen von meinem Podcast wissen, ich liebe Mathematik wirklich. Es ist so ein arger Zufall irgendwie, dass diese Gemeinsamkeiten alle da sind. Und ich muss jetzt noch zitieren eine Folge Willkommen Österreich mit dir als Gast. Die wurde dann vom ORF getitelt Ich habe Lesen und Schreiben gehasst.
Ja, habe ich.
Das wirklich ist der Titel.
Ja, also ich bin in Wien groß geworden. Meine Eltern
aus Oberösterreich.
Ja, Eltern aus Oberösterreich. Aber ich bin in Wien geboren und war dann in einer Volksschule im 4. Bezirk und war von Anfang an ziemlich schlecht in der Schule, weil ich zu früh eingeschult war. Ich war noch so, ich habe noch gespielt, Playmobil eigentlich in der Unterstufe recht lange und so. Und Deutsch immer schlecht, Legasthenisch. Ich habe einen Dreier gehabt in der 4. Klasse Volksschule in Deutsch.
Also ich habe gehabt in Sexualkunde.
Nein, aber ich gar nicht wusste, was das Sexual ist. Ja.
Nein, der Dreier einfach.
Ja, genau. Und dieser Dreier war eingebettet zwischen dem Dreier in Sachunterricht und dem Dreier in Mathematik. Ja.
Okay.
Und mein Vater war völlig verzweifelt mit seinem Trottelbuben, weil er war damals eben selber Lehrer und hat alles versucht von Selbsterniedrigung bis Fremderhöhung einen Gymnasiumplatz für mich zu finden. Und das war dann die Rahlgasse.
Oh.
Und das war noch eine Mädchenschule damals. Das war die 3., 4. gemischte Bubenklasse. Aber für mich war Schreiben immer ein Pferdefuß. Ich musste auch Tagebuch schreiben. Mhm. Mein Vater hat das korrigiert. Einfach nur um zu üben. Ja, an jede x-beliebige Tante Postkarten schreiben. Und ich hätte mir niemals gedacht, dass ich Schriftsteller werde.
Und das war dann eine Kurzgeschichte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe dann maturiert habe dann eben angefangen, Songs zu schreiben. Das war dann mein Zugang zur Sprache, ja. Aber das hat niemand kontrolliert, das war quasi für mich, ja. Ja, und dann habe ich meine Frau schon gekannt und die Schauspielerin, die hat zu der Zeit in München gedreht und wir hatten eine Wochenendbeziehung und ich war Lehrer. Und das ist so schlimm, weil mein Vater war schon tot und ich habe in der Früh den Gedanken gehabt, bin dann in die Arbeiten gegangen, da war so eine Werkstatt, so wo du den Halbkeller runtergehst, ja, und da ist ein Mann rausgekommen. Ich habe mir gedacht, wäre doch jetzt nett, das ist ein Restaurator, ja, und der geht in die Schule so wie ich und fliegt über eine Leiche, ja. Und das hat mich an diesem Tag nicht mehr loslassen, dieser Gedanke. Und am Abend habe ich mich hingesetzt und die ersten 7 Seiten so geschrieben, wie sie jetzt im ersten Buch stehen. Also es war nur ein einziger Tag, der mein Leben rückblickend komplett verändert hat. Also wo du eine Idee hast, die dich nicht mehr loslässt und die treibt dich so an, dass du am Abend die Energie hast, dich noch hinzusetzen. Ja. Das ist so, das hat mir so viel gelehrt in meinem Leben. Also dass die Veränderung ist eigentlich ständig möglich. Ja. Nur du brauchst halt den Mut für diesen Schritt, du brauchst auch die wirtschaftliche Grundlage natürlich, ja. Und du brauchst vor allem dann Menschen, die dir helfen, die Flügel auszubreiten und nicht die Flügel stutzen, weil dein Partner und Familie können dir sagen, was machst du denn Blödsinn, also, wenn du willst leben, ja, das kann dir völlig die Motivation untergraben und das war's dann.
Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass der Metzger eigentlich aus einer Kurzgeschichte kommt. Ist das so oder
liege
ich
da falsch damit?
Das waren diese 7 Seiten.
Ne? Die ersten 6 Seiten, dann habe ich weitergeschrieben, 7 Seiten habe ich weitergeschrieben, genau. Als meine Frau gelesen, die hat gesagt, das ist aber nett, schreib doch weiter, dann habe ich weitergeschrieben und sie ist dann immer zurückgekommen und hat gelesen.
Wunderbar.
Ja, und dann war es plötzlich ein halbes Buch. Und ich meine, das schreibe ich aber jetzt fertig. Ja.
Jetzt brauche ich einen Tipp für Metzger, Einsteigerinnen und Einsteiger. Die sagen, ich habe schon mal gehört, der taugt mir auch, wie er da jetzt spricht. Muss ich das eigentlich chronologisch lesen? Natürlich wird es dein Tipp sein, nehme ich an.
Oder, nein, oder kann ich quer einsteigen? Nein, überhaupt nicht. Nein, man
kann, du stellst ihn immer neu vor irgendwie. Ja, genau. Aber macht natürlich Sinn, oder? Irgendwie eine horizontale Reise machen, oder?
Ja, macht Sinn, ja. Also ich habe halt auch noch ganz anders geschrieben im ersten Buch. Weißt du, das ist so völlig unbeschwert. Das ist ja auch, wenn du ohne Absicht was beginnst, mit kompletter Freude, ja, und nicht an irgendwas denkst, was das werden könnte, ist der Zugang ein ganz anderer. Das zweite Buch war dann wirklich eine riesengroße Aufgabe. Aber der erste Metzger hat auch noch so viel von Schule halt drin. Er spielt im Schulmilieu. Mhm. Und es war 2006, und es war gerade Mozart, ja. Also, 1756 ist Mozart geboren, also 250 Jahre Mozart. Und es hat mich so angezipft, ja. In jeder Klasse immer Mozart, Mozart, Mozart. Und du als Lehrer musst ja auch damit leben, dass du in der ersten, dritten, fünften, siebten immer das Gleiche erzählst, weil du vergisst es ja. Also, es geht mir auch so, ja. Das ist so, du brauchst wahrscheinlich 8 Jahre Schule, damit du den Schulstoff von 2, 3 Jahren dir merkst. Ja. Und das hat mich so genervt. Und ich hatte einen Schüler, der hat Metzger geheißen. Ja. Der wurde auch immer quasi verarscht wegen dem Namen. Und deswegen habe ich die Anfangsbuchstaben Willibald, also Wolfgang Amadeus Mozart mit Willibald Adrian Metzger versehen. So kam es zu diesem Namen, ja.
Oh. Der Stefan Weber von Tradi Wabal hat ja auch einen Blöschberger wirklich
gehabt. Ja, mein Gott,
noch gilt das Lehrerwort. Ja. Die Gesamtdimension der Metzger-Serie, wie viele Bände sind es und was waren die schlimmsten Dinge, die er machen musste?
Also jetzt ist der 10. Band heraus. Ich bin jetzt 17 Jahre am Werk. Dazwischen waren dann eine Reihe mit der Huberin, die in einer Streusiedlung lebt, und ein Standalone, also ein Chronik eines Mörders, Still. Und Metzger wollte ich eigentlich nie so wirklich aufhören. Zwischendurch war dann so die Phase, wo ich mir gedacht habe, das schaffe ich nicht, eine 2 Reihen parallel. Und das Schlimmste, was ihm passiert ist, ist eigentlich im letzten Buch, wo die Vergangenheit der Djokovic aufbricht, weil ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was die Djokovic für eine Vergangenheit hat. Da kommt so ein Satz einfach vor, dass ihr Cousin sie aus Kroatien mitgebracht hat, minderjährig, und der Schulwart hat sie quasi geheiratet, ohne sexuelle Beziehung, ja, nur damit sie halt da bleiben kann, und die hatten so eine Beziehung bis ans Lebensende des Schulwarts. Ja, und aber das ist alles Lüge. Also die Beziehung schon, aber wo sie herkommt, ist Lüge. Und das ist im letzten Buch aufgebrochen. Und die ganze Welt des Metzgers ist aus einem Bach runter, sind in der Werkstatt weg, und ja, jetzt wohnt er in einer Kleingartensiedlung. So wie ich.
Ja, es ist doch eh wunderschön, ne? Also manche Politiker haben da große Zuneigung zu Kleingartensiedlungen.
Ja, genau, aber so habe ich es nicht bekommen. Aber weil wir von Investitionen sprechen, ja, meine Frau hat damals vor über 20 Jahren, weil die in der Gegend aufgewachsen ist, dieses Kleingartengrundstück gekauft, relativ günstig, ja. Und heute ist das ja Wahnsinn, ja. Unfassbar, was das wert ist. Ja,
ja, gut gemacht einfach.
Und wir haben dann ein Haus gebaut, mit Fremdjährungskredit, Yen und Schweizer Franken. Den habe ich heute noch. Also wenn Sie Ratschläge haben, rufen Sie mich an.
Die Österreicher, das ist eh etwas, was unser noch Finanzminister Magnus Brunner immer wieder gesagt hat, sind Spekulanten auf der Kreditseite mit den Fremdwährungen, aber nicht auf der Aktienseite. Ja. Spekulationen hat der Herr Kollege Metzger auch immer wieder aufdecken müssen, eher im Immobilienbereich, glaube ich, kann ich mich erinnern, oder? Da war mal was.
Ja, es war so eine Geschichte, die Metzger bricht das Eis, wo es darum geht, dass man Bauern vertreiben möchte und deren Land und Grundstücke abkaufen möchte, mit Erpressung und mit allen möglichen Mitteln, um auf diesen Grundstücken die neue Abfahrt zu legen, also eine Skipiste zu bauen. Und da habe ich viel recherchiert zu dem Thema, weil das gibt's ja wirklich tatsächlich, ja. Mhm. Dass Skigebiete ausgebaut werden und dann alteingesessene Bauern, die da leben und mit massivem Druck leben müssen, auch in Garmisch-Partenkirchen, glaube ich, gab es eine Geschichte, wo ein Bauer im Bereich der Zieleinfahrt einfach sein Grundstück nicht verkaufen wollte. Und der hatte Schwierigkeiten mit allen anderen Anrainern und so, weil es ist ja ein gutes Geschäft. Ja. Viele haben ja auch dann die Grundstücke freiwillig verkauft, weil du weißt eh nicht, wer übernimmt das dann, die Kinder, die Arbeit ist so schwer, und dann kriegst du Stange Geld, ja, und du kannst ein neues Leben anfangen. Und wenn da einer dabei ist, der stur ist und sagt, nein, ich will nicht, warum, dann gibt's die Piste nicht. Mhm. Und massiver Druck entsteht da.
Na klar. Gibt es deine Bücher eigentlich auch auf Audible als Hörbücher? Liest du die selbst?
Wenn Nein, ich habe also den ersten Metzger einmal versucht einzulesen, also ja. Heimann und ich vor ein paar Jahren. Das war aber eigentlich, das konnte man nur online hören. Und ich habe so eine Hochachtung vor dieser Kunst, das ein Hörbuch einzulesen, das ist eine ganz eigene Disziplin, ja, das die Betonung, und ich lese gern vor, und ich habe total gern den Kontakt mit den Menschen und auf Lesungen, weil da weiß ich erst, wofür ich schreibe. Ja. Aber Hörbücher, es gibt von der Huber-Reihe tolle Hörbücher mit Karl Menra, der Burgschauspieler, eingelesen, alle drei. Und es gibt ein ganz tolles Hörbuch von Still, Chronik eines Mörders, Frank Arnold, das ist der Sprecher auch Aspekte, ZDF, und der liest das fantastisch. Also da gibt es Hörbücher, Metzger nicht.
Also ich muss dich loben, du liest auch fantastisch.
Dankeschön.
Das war wirklich eine tolle Veranstaltung, die möchte ich nochmal kurz einer kleinen Replik unterziehen. Was hast du damals, ich weiß ja, weil ich da dort vor Ort war, für die Hörerinnen und Hörer, was hast du damals vorgestellt als Werk?
Also ich habe das letzte Buch der Huber-Reihe, Peter kommt später, vorgestellt. Aber ich muss dazu sagen, das war die erste Großveranstaltung, wo mich der Ossi Schellmann und die Christine Oberauch, die das veranstalten, haben mich angefragt, ob ich das moderieren möchte. Ja. Und ich habe dann leider ja gesagt. Also im Nachhinein habe ich mich gefreut. Aber im Vorhinein,
für das Publikum war es kein Fehler.
Ja, Tag im Vorhinein habe ich, weil das hat mich einen Teil des Sommers gekostet, aber ich war so nervös, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil du musst dir dann Kollegen ansagen, dann musst du was überlegen. Also Moderator ist eine ganz eigene Arbeit. Ja. Und das hat aber noch richtig Spaß gemacht, weil alle so wohlwollend waren wie du. Und das war,
genau, ich vor allem, ja, genau. Ja, wirklich, nein, ich habe dir die Sicherheit mit dem Augenkontakt.
Das war wirklich eine schöne Erfahrung für mich. Ja. Und ich durfte auch selber lesen, was ich eigentlich jetzt nicht mehr machen würde. Also wenn ich was moderieren soll, dann ist es, glaube ich, nicht so gut, wenn du auch selbst als Act dann dabei bist. Das sind selber Schuhe, finde ich. Also ich habe dann auch selbst auch gelesen. Und Peter kommt später ist eines meiner emotional wichtigsten Bücher, weil meine Eltern sind schon gestorben, meine Großeltern sind auch schon lang gestorben, und mein Großvater war ein Kriegsheimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg. Also den kann ich mich nur erinnern, dass der im Hof gesessen ist und seine Pfeife gestopft hat. Ja. Und ich habe mich dann ab und zu auf seinen Schoß gesetzt und habe es stopfen dürfen. Der hat halt seine ganze Geschichte, so grauslich die möglicherweise auch war, ja, seine Pfeife gestopft, dieses Schweigen. Ja. Und seine Mutter auch. Ja. Und meine Eltern auch. Mein Vater, der dann Priester werden musste, das ist die Generation der Schweigenden. Und wir haben eigentlich nie was erfahren. Meine Eltern sind jetzt gestorben. Und mir war es so wichtig, mich mit der Generation zu befassen. Und in diesem Dorf Glaubenthal leben halt viel ältere Menschen. Und da gibt es noch Menschen, die über 90 sind. Und in dem Buch prallen halt dann die Kriegsheimkehrer oder auch die das Land wieder aufgebaut haben, prallen dann auf die junge Generation, die aus diesem braunen Sumpf herauskriecht und gar nicht weiß, was sie verehrt und was sie sich da eigentlich alles, die das gar nicht erlebt hat, ja, die prallen da aufeinander. Und mir war das total wichtig, weil Mühlviertel, das Innviertel, ja, ein bisschen, man weiß halt auch, ja, ich hab viele Verwandte dort, ja, das, aber in Österreich generell, ja, das ist ein Problem.
Dann komme ich wieder zu anderen Themen, natürlich, die mich erreicht das ja total. Du lachst authentisch über deine eigenen Witze, und das ist für mich so ansteckend irgendwie. Das ist nämlich beim Lesen, ja.
Aber oft lacht keiner andere, nur lacht ja, nur ich über meine eigenen Witze.
Für mich ist das ist irgendwie so, wenn jemand, natürlich, du hast die Einleitung gemacht, hast anmoderiert auch die anderen Lesenden, die Stefanie Sargnagel war, und ich glaube,
habe ich zum ersten Mal gesehen, ja.
Die war extrem großartig, witzig auch,
oder? Ja, großartig ist, ja.
Bombenschmäh irgendwie.
Ja, und die ist so, die pfeift sich nichts, weißt du? Die ist sie selber.
Ja, genau.
Und was ich mir dauernd für Gedanken mache, ja, was ich anziehe, wenn ich wohin gehe, und wie ich, und ich mache mir so viel Gedanken, und mittlerweile schreibe ich auch viel länger als früher, weil ich alles zerfetzt, was ich schreibe, weil es mir nicht mehr gerecht, also nicht mehr gut genug ist, das ist ganz schlecht.
Ja.
Caroline Peters war auch da am nächsten Tag, großartige Frau. Ja.
Die hat jetzt ein Riesenwerk am Start, glaube ich auch, gell?
Das, ja, es ist was Neues rausgekommen.
Ja, glaube ich, ja. Ja. Ja, Stefanie Sargnagel, wirklich auch mein erstes Aufpassen, was sie dazu zu sagen hat, und ich war begeistert.
Ja.
Bernhard Eichner, mit dem verbindet dich ja auch einiges. Ne?
Ja, der Bernhard ist wirklich ein Freund, man muss sich vorstellen. da war ich in den Augen anderer schon erfolgreich mit meiner Metzgerei und der Bernhard hat noch ein bisschen so unbekannt geschrieben und diesmal gesessen in Innsbruck bei der Wagnerschen, bei einer Lesung von mir und alle Menschen gehen und der Bernhard bleibt übrig, gell? Fescher Mann und so und dann bleibt er da sitzen und dann fragt er mich nachher, ob ich mit ihm was trinken gehen möchte. Und ich habe mir gedacht, ja, ich weiß es jetzt nicht, ja, aber er ist Schriftsteller und das war dann aber so nett, ja, weil wir sind beide verheiratet, wir haben beide zwei Töchter in dem gleichen Alter, wir haben beide einen älteren Sohn aus einer anderen Beziehung, es war wie verbrüdert. Und dann hat der Bernhard eben die Totenfrau geschrieben, und ich war dabei, wie er sie versteigert hat, ja, haben in der Nacht noch telefoniert und wer was bietet und so. Und ich freue mich so für ihn, welchen Erfolg er jetzt feiert, weil der Bernhard ist so fleißig und so emsig und von seinem Selbstvertrauen kann ich mir wirklich dicke Scheiben abschneiden. Und der hat jetzt in Tirol mit dem Heimann Verlag, mit dem Markus Hatzer das bestgehendste Krimi-Festival Österreichs auf die Beine gestellt, das Krimi-Festival Tirol und jetzt auch Krimi-Festival Kärnten. Ja. Tolle Lesungen, alle voll, gibt gute Gagen, Hotels, es ist die Menschen kommen zuhauf. Also es funktioniert einfach, wenn viele Menschen an einem Strang ziehen.
Er hat auch eine super Sprache. Also und seine Bücher sind Page-Turner pur. Muss man da groß loben. Und er wollte damals Advice von dir irgendwie, den einen oder anderen Tipp vom damals schon erfolgreichen.
Ja, er wollte einfach rappen. Plaudern mit mir, ja, welche Agentur ich habe und wie ich es gemacht habe. Aber meine Frau, die immer zuerst sagt, pass auf, der Bernhard, und ja, ich habe aber das Gefühl gehabt, nein, und mittlerweile weiß auch meine Frau, dass wirklich, der Bernhard ist nicht jemand, der mich ausnutzt und so, und das, was ich dem Bernhard vielleicht schon geholfen habe, hat er mir schon tausendfach zurückgegeben, ja, also das ist einfach, und wir sind auch die einzigen Autoren, glaube ich, die untereinander wissen, was kriegen wir für Vorschüsse, wie schaut's wirtschaftlich aus, wie sind tatsächlich die Zahlen, weil da wieder total viel, es sind alles Mogelpackungen, also wenn du diese Vorschauen aufmachst und da steht Autor 200.000 verkaufte Titel, ja, dann sind das natürlich alle Bücher, die er jemals rausgegeben hat, ja, bis Taschenbücher und Sonderausgaben und bald auch E-Books, ja. Ja.
Und, ja. Gut, dann habe ich in meiner Schlussrunde natürlich noch die finalen Antworten. Sport, geht sich da noch was aus?
Na, leider. Viel zu wenig. Also, es war die Phase, wie ich dann Turnlehrer war, war ich halt einer der Turnlehrer, der halt im Trainingsanzug Turnsaal steht, ja.
Und mit halt Pfeiferlauch gehabt.
Musst dann echt als Turnlehrer, der halt nicht viel mitturnt, ja, musst halt aufpassen, dass du immer rechtzeitig dieses administrative Leiberl wechselst, gell. Ja. Zwei Wochen an aus, bis es so stinkt, dass nur noch das Leiberl atmungsaktiv ist und deine ganze Umgebung davonlaufen möchte. Ja, und dann habe ich eine Zeit gehabt, da, wo ich ein bisschen stärker war. Hab dann abgenommen mit keine Kohlenhydrate und dann habe ich eine richtig sportliche Phase gehabt. Mhm. Und das habe ich aber mittlerweile nicht mehr. Jetzt bin ich wieder in der Phase, wo ich viel sitze und schreibe.
Aber schaust sehr sportlich aus.
Na, das täuscht.
Selbstkritisch natürlich.
Ja. Also, ob du das kennst, aber wenn du so in deiner Arbeit steckst, dass man sich fast gar nicht trennen kann von seiner Arbeit, ja, dann ist fast der Gedanke, dass ich jetzt laufen gehe, das ist keine Befreiung, sondern das ist für mich eine absolutes, also das ist fast Gefängnis im Kopf.
Kannst nicht weiterarbeiten beim Laufen? Bei mir ist das manchmal der Knoten, der irgendwo ist, der löst sich dann auf,
ja,
beim Laufen,
stimmt, und dann brauche ich schnell einen Zettel. Wenn man es dann macht, weiß man es, ja. Aber in diesem Stadium, wo wieder die Endorphine ausgespuckt werden und wo ich süchtig werde, bin ich leider nicht, ja. Und für mich ist es eine riesige Überwindung.
Und hast du noch vor, deine Diskografie zu erweitern? Oder machst du noch was?
Ja, na, jetzt auf der Lesereise, wenn hin und wieder ein Flügel steht und man fragt mich, ob ich was spielen möchte, dann mache ich das gerne. Und da spüre ich, dass diese Ungezwungenheit der Musik irgendwie wiederkommt, weil ich habe wirklich alles versucht als Musiker. Ich habe mein ganzes Erbe verprasst. Wir haben CDs mit Georg Gabler, der beim Fendrick spielt. Das ist der Keyboarder bei Wanda, der Georg Gabler, mein ehemaliger Produzent. Ja. Wir haben da wirklich viel Geld investiert aber das war damals zu früh, also die Alben, der Andi Knoll hat mich am Heldenplatz gefragt bei der langen Nacht der Musik, warum ich deutschsprachige Texte schreibe, ja, damals, das war überhaupt nicht Usus, und dann bist du halt unsicher, dann versuchst du so und versuchst das so und weißt gar nicht mehr, was ist dein Stil, und dann hörst du auf. Und jetzt, mal schauen.
Ja, lasse ich mich gerne überraschen. Und meine Abschlussfrage jetzt für jemanden, der mal gesagt hat, ich habe Lesen und Schreiben gehasst. Was ist es das, was dann dem Job des Schreibens jetzt taugt?
Also für mich ist, das versuche ich jeden Tag, wenn ich an die Arbeit gehe, ist das leere Blatt Papier die größte Einladung an meine Fantasie. Also ein leerer, ungefüllter Raum, ein leeres Blatt Papier oder vielleicht auch eine leere Landschaft, wie auch immer. Es gibt keine größere Freiheit für mich als die Freiheit des Schreibens. Ich kann mich jede Sekunde entscheiden, was für mich gut und böse ist, worüber ich schreiben möchte. Ich kann mich aussetzen lassen in einem komplett fremden Land, jetzt bildlich gesprochen, und weiß überhaupt nicht, wo ich hingehe. Und so schreibe ich auch. Was eine Belastung ist, weil ich dann in der Mitte das ausbaden muss, was ich mir vorne eingeprobt habe. Ja. Aber mir einen Plan zu machen und das quasi so aufzuschlüsseln und jedes Kapitel quasi Überschriften zu schreiben, das kann ich nicht. Wenn ich das machen müsste, hätte ich keinen Spaß mehr.
Und Spaß ist doch das Wichtigste. Und das ist ein wunderbares Schlusswort, lieber Thomas. Riesenfreude hast du mir gemacht, hier bei mir vorbeizuschauen. Danke. Hat mir echt Spaß gemacht. An euch da draußen, Servus TV Mediathek. Schaut euch den aktuellen Metzger an, solange es ihn da noch gibt. Und ein Danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und danke fürs Zuhören. Liebe Grüße. Tschüss.
Tschüss.